Danken Ausdruck zu verleihen. Genau in diesem Zustand, in dem er unter dem Einfluss des Heiligen Geistes steht, schreibt Amos die Worte nieder. Er sagt die Tragödie voraus, die das Volk Israel eines Tages treffen wird. Eine Tragödie, die der dunkelste Tag in der Geschichte der Menschheit sein wird. Die Tragödie, die später Karfreitag genannt werden sollte. Und ich schlage vor, diese Worte des Propheten Amos zu lesen. Okay. Und an jenem Tag, spruch Gottes des Herrn, lasse ich die Sonne untergehen am Mittag. Da bringe ich Finsternis über die Erde am helllichten Tag. Und eure Feste verwandle ich in Trauer und alle eure Lieder in Klage und um alle Hüften lege ich ein Trauergewand. Und jeder Kopf wird kahl sein. Und ich mache es wie bei Trauer um den Einzigen. Und das Ende davon mache ich wie einen Tag der Verbitterung. Jahrhunderte nach dieser Prophezeiung konnte auch Jesus dieses Buch lesen. Und beim Lesen dieser Zeilen konnte er nicht umhin zu verstehen, dass diese Worte auf ihn und seine Mission hindeuteten. Aber war ihm klar, wie bitter dieser Tag sein würde? Konnte Jesus sich vorstellen, dass die Leute, die ihn als König begrüßten, als er auf einem Esel in Jerusalem ritt, ihn ablehnen würden? Hatte er geahnt, dass derjenige, dem er seinen Geldbeutel anvertraute, ihm für ein paar Silberlinge verraten würde? Konnte er glauben, dass derjenige, der am meisten über seine Treue schrie, der Erste sein würde, der ihn verleugnen würde? Wie tief muss sein Schmerz gewesen sein, als Jesus hörte, wie diejenigen, die berufen waren, das Gesetz auszulegen und Gerechtigkeit zu lehren, dieses Gesetz verkehrten und ihn Jesus ungerecht verurteilten. Wie bitter muss dieser Tag gewesen sein, an dem derjenige, der die Menschheit erschaffen hat, von dieser Menschheit abgelehnt wurde. Wie bitter war der Spott. Du könntest dich fragen, gab es in dieser kreischenden Menge auch diejenigen, die einst stummen waren? Gab es hier Blinden, die von Jesus geheilt wurden und jetzt sehen können? Wie bitter war der Tag? Haben die Soldaten, die ihn verspotteten, dem Hauptmann gehorcht, dessen Diener Jesus geheilt hatte? Wie bitter war der Tag, als diejenige, der das Universum unterstützte, ans Kreuz genagelt wurde? Und wie bitter war die Ironie, als derjenige, der das Leben in all seiner Schönheit und Vielfalt erschaffen hat, des Lebens beraubt wurde? Wie bitter war die Ironie, als derjenige, der sagte, wer an mich glaubt, wird nie Durst haben, am Kreuz ausrief, mich dürstet. Als die Füße, die auf dem Wasser gingen, an das Kreuz genagelt wurden und die Hände, die die Kinder und die Köpfe der Kinder segneten, durchbohrt wurden. Wie bitter muss jener Tag gewesen sein, dass derjenige, der eine Stimme vom Himmel hörte, die sagte, dass dies mein geliebter Sohn sei, jetzt selbst zum Himmel schreit und fragt, warum du, mein Vater, mich verlassen hast. Wie bitter war die Ironie, dass derjenige, der mit dem Spucken auf den Boden den blinden Augen geöffnet hatte, jetzt von den Blinden angespuckt wurde. Wie bitter war dieser Tag? Wie bitter war der Schmerz, den er schweigend ertragen musste? Jener, der sich dafür entschied, Fleisch zu werden, wurde nun seines Fleisches beraubt, als er von den römischen Wachen, Soldaten, ausgepeitscht wurde. Derjenige, der das Oberhaupt, alle Kräfte und Macht war, dieses ganzes Universums, jetzt von den Marionetten Caesars umgeben, die ihn auf den Kopf schlagen. derjenige, der die Stürme beruhigte und den Toten Leben und Atem gab, erstickt sich jetzt selbst und stößt seinen letzten Atemzug aus. Wie bitter muss der Schmerz für den gewesen sein, von dem die Propheten sagten, das geknickte Rohr zerbricht er nicht. Wie bitter war die Demütigung, ausgezogen, nackt und beschämt zur Schau gestellt zu werden, und das für einen Mann, der ein Musterbeispiel an Sanftmut war. Wie bitter muss es für jemanden sein, dessen Leben ein Beispiel für Liebe und Bescheidenheit war, der jetzt aber von Wut und Hass umgeben ist. Und wie bitter war es für den, der alles Sichtbare und Unsichtbare besaß, aber in einem gemieteten Grab begraben war. Das alles war unerträglich bitter. Es war wirklich der bitterste Tag in der Menschheitsgeschichte. Der Geschmack, den Jesus im allerletzten Moment erlebte, war der Geschmack von bitterem Essig. Der Anblick, den Jesus im allerletzten Moment sah, war der von Marie und Johannes, die volle Bitterkeit und Bestürzung vor ihm standen. Das Geräusch, das Jesus im allerletzten Moment hörte, wurde zum bitteren Geräusch des Spotts der Menge, des Hohns der Soldaten und der Kommentare der religiösen Leiter. Das Gefühl, das Jesus im allerletzten Moment erlebte, wurde zu einem bitteren Gefühl von Qual und Erstickung, weil er seinen Körper nicht mehr zum Atmen heben konnte. Und der Gedanke, der Jesus im allerletzten Moment kam, wurde zu dem bitteren Gedanken, dass Gott ihn verlassen hatte. Und seine letzte Station war eine felsige, dunkle und kalte Höhle. Das war das Ende dieses bitteren Tages. Hast du dich jemals allein in der dunklen Höhle deines eigenen bitteren Tages wiedergefunden? Vielleicht wurdest du einmal in deinem Leben gedemütigt, von jemandem mit Füßen getreten. Vielleicht bist du mit der Bitterkeit von Verrat und Ablehnung konfrontiert. Die Bitterkeit von Schmerz, Unglück, Verlust der Arbeitsstelle oder Familie. Ich denke, jeder von uns hat bittere Tage durchgemacht. Und jeder von uns hat einen Moment erlebt, in dem wir uns in einer kalten und feuchten Höhle gefühlt haben. In Verzweiflung, Einsamkeit, Erstarrung, die uns das Leben und die Umstände zugefügt haben. Bittere Tage, ihr Lieben, bittere Tage führen uns fast immer zu einer Höhle, zur Sackgasse. Als David von König Saul verfolgt wird, merkt er irgendwann, dass er sein Ziel nicht erreichen kann. Die Hoffnung begann, sein Herz zu verlassen. Seine karge Umgebung unterstützte ihn kaum. Die Menschen um ihn herum vertrauten ihm nicht und alle, die ihn unterstützten, waren mit der Zeit marginalisiert. Sie waren ausgestoßen in der Gesellschaft. Die Elite war nicht auf seiner Davids Seite. Daher beschließt David, volle Bitterkeit, obwohl er auch zum König gesalbt wurde, hat einen Status in Gottes Augen, zu fliehen. Und weißt du, wohin er läuft? Zur Höhle. In die Höhle kann das Ende eines bitteren Tages kommen. Oder schau dir Elia an, dieser Prophet. Er prophezeite dem König von Israel lange Zeit, was dem König natürlich nicht gefiel. Elia warte Bote schlechte Nachrichten vom Herrn für diesen König. Und trotz des Widerstands des Königs forderte Elia das Volk Israel ernsthaft auf, seinen Götzendienst zu bereuen, aufzugeben und seinem Gott zurückzukehren. Am Ende musste er fliehen, um nicht zu sterben, um sein Leben zu retten. Voller Verzweiflung, Enttäuschung, voller Schmerz und Einsamkeit flieht Elia. Wohin? Ich sage euch, zur Höhle. Und weißt du, was erstaunlich ist? Wenn wir in der Bibel lesen, entdecken wir Folgendes. In all diesen Geschichten entdecken wir, dass Gott in den Höhlen sein bestes Werk vollbringt und sein Ziel erreicht. Sein Ziel, nicht mein Ziel. In dieser Höhle hatte David die Gelegenheit, den schlafenden Saul, diesen König Israels, diesen Gesandten, umzulegen. Der König Saul ging dorthin in diese Höhle, um die Nacht zu verbringen. David hätte Saul natürlich töten können. Das war eine gute Gelegenheit für ihn, ein König zu werden. Aber in dieser Höhle beschließt David, eins, dass er seine Zukunft nicht auf diese Weise aufbauen wird. Er wollte dem Gesalbten Gottes nicht das Leben nehmen und die Rolle eines Richters übernehmen. Er wollte es nicht, aber er konnte. Eine Rolle, die ausschließlich Gott zukommt. Und in dieser Höhle war der Zweck von Davids Leben klar geworden, denn je zuvor, noch bevor er in diese Höhle angetreten war. Er lebte nicht nur, um ein König zu werden, das war nie sein Selbstzweck. Er lebte, um Gott zu gefallen, um ihn zu verherrlichen. Und diese Erkenntnis erleuchtete ihn, als er in der Höhle mit diesem König war. Und das gleiche mit Elia. In den Höhlen des Wildbachtals, Kerit, fand Elia seine Zuflucht. Es war ein verlassener Ort. Elia befand sich nicht an einem Ort des Luxus, sondern an einem Ort der Entbehrung. Hohe Temperaturen, sandiger Wind, keine Menschenseele in der Nähe, Einsamkeit, Bitterkeit und Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung, Missverständnisse. Daneben floss ein kleiner Bach, aber es gab eine Dürre. Und Elia verstand, dass das Versiegen dieses Stroms nur eine Frage der Zeit war. Außerdem brachten ihm die Krähen Nahrung. Aber nach dem jüdischen Gesetz, galten Raben als unreine Tiere. Der Gedanke, Essen aus dem Krähenschnabel essen zu müssen, muss für einen Juden unerträglich gewesen sein. Für Raben war normal, Aas zu fressen. Sie können sich von Müllhalden ernähren. Und für sie war es okay, die verwesenen Überreste der Tierkadaver aufzusammeln. Wenn wir in der Bibel erfahren, dass Gott den Raben befahl, Elia zu füttern, denke bitte nicht, dass sie ihm Sandwiches oder Dornenbrot zum Beispiel brachten. Nein, ich bezweifle, dass es Gourmet-Essen war. Die Region selbst war trostlos, einsam und gefährlich. Und während einer Dürre konnte viele Tiere diesen Bach nutzen. Von Schakalen bis zu Wüsteneidechsen. Elia lebte so ungefähr 6 Monate in diesem Zustand, in dieser Höhle, in dieser Wüste. Und er wartete auf weitere Befehle von Gott. Und während dieser Zeit arbeitete Gott am Charakter des Elias. Er schliff scharfe Ecken von ihm ab und formte schließlich einen Helden und eine Person, die er gebrauchen konnte. In dieser Höhle, in der Wüste von Kerit, gingen die bitteren Tage des Elias zu Ende. Ihr Lieben, Gott benutzt die Höhlen bitterer Tage unseres Lebens. Die Höhlen sind ein Ort, an dem unser Charakter und Vision geformt werden. Es ist ein Ort, an dem Gott uns begegnet und sich auf eine Weise offenbart, die unter gewöhnlichen Lebensumständen nicht möglich ist. In der Höhle können begrabene Dinge wieder zum ewigen Leben erweckt werden. Gott tut sein bestes Werk in Höhlen. Wenn du dich also heute in eine Höhle der Verzweiflung, des Versagens, des Schmerzens oder der Hoffnungslosigkeit befindest, dann ist es an der Zeit, Gott näher zu kommen. An den Gott, der in den Höhlen wirkt. Und deine Umstände sind nicht nur ein Zufall, wenn du dich in eine Höhle befindest. Gott benutzt sie, um dich für größere Zwecke in der Zukunft zu formen. Er stellt dein Leben, Kraft und Hoffnung in der Stille der Höhle wieder her. Und in der Höhle macht er den bitteren Tagen ein Ende. Dunkelheit mag über dich hereinbrechen, aber denke daran, dass Gott in einer Höhle arbeitet, dass Gott in deine Höhle wirkt und arbeitet. Und er will eines Tages deinen Enttäuschungen ein Ende setzen. In der Höhle wurde David bereit, das Volk Israel als größter König dieses Volks zu regieren. In der Höhle bereitete Gott Elia darauf vor, eines der größten Wunder im Alten Testament zu vollbringen. Und in der Höhle neben Golgatha wird Jesus etwas tun, das den gesamten Lauf der Menschheitsgeschichte verändern wird. Er wird tun, was wir übermorgen feiern werden. Wenn du dich heute also in einer Höhle befindest, denke daran, was und wer in und durch dich wirkt, auch wenn du es nicht fühlen kannst. Vielleicht, wenn du es nicht verstehen kannst, warum du überhaupt dich in der Höhle befindest. Und denke auch daran, dass das Ende bitterer Tage und ein Neuanfang nicht mehr weit oder entfernt sind. Mit diesem Gedanken lass uns an der Mahlgemeinschaft heute teilnehmen. Jesus lädt seine Kinder ein, am letzten Mal teilzunehmen, damit wir auf die Geschichte Jesu zurückblicken und uns daran erinnern können, dass Gott eines Tages unsere Höhle ein Ende macht. Lass uns beten. Lieber Vater, wir fühlen uns manchmal im Dunkeln. Und wir verstehen gar nicht, warum wir in dieser Höhle uns befinden. Warum du uns hier hineingebracht hast. Wir verstehen es nicht, aber wir wissen und wir lernen in diesen allen Geschichten, dass du eines Tages an allen unseren Höhlen ein Ende bereitest. Und wir danken dir dafür, lieber Vater, dass wir heute nicht alleine sind in unseren Höhlen, in diesen Sackgassen. Wir danken dir, lieber Vater, für deinen Heiligen Geist, der uns weiterführen kann. Und wir danken Jesus, dass wir auf dich schauen dürfen heute, auf dich, wenn du da am Kreuz bist. Danke dir, lieber Vater, für dieses Opfer. Danke dir, dass du uns retten willst. Und wir bitten dich, lieber Vater, nicht zu vergessen, dass du eine Person bist, dass du Gott bist, der uns weiterführt und weidet. Danke dir, dass wir deine Herde sehen. Danke dir, lieber Vater, dass du deinen Sohn gesandt hast, dass er für uns gestorben ist und dass er uns heute auch einlädt, am Tisch, zu diesem Tisch zu kommen und am Tisch mit dir diese Mahlgemeinschaft zu feiern. Danke dir, segne uns heute und bleibe mit uns. Wir brauchen dich. Du bist unser Gott, du bist unser Herr, du bist unser Messias.